Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Iga Świątek und Sofia Kenin bestreiten das Damenwettbewerb der French Open 2020. Kevin Kravitz und Andreas Mies haben bewiesen, dass das, was sie letztes Jahr geschafft haben, keine Eintagsfliege ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge und unserem Tour de Jour hier auf meinsportpodcast.de zu den French Open. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir haben heute zwei Damenhalbfinals gesehen, wir haben zwei Herren-Doppelhalbfinals gesehen und insgesamt sind wir eine ganze Ecke schlauer, was das Damenturnier bzw. was das Herren-Doppelturnier angeht. Und wir gehen nach Wichtigkeit, und da ist natürlich das Dameneinzel an erster Stelle zu nennen. Iga Świątek und Nadia Podorowska haben heute gegen 15 Uhr den Platz betreten zu ihrem Halbfinale. Beiden standen noch nie zuvor im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. Nadia Podorowska hat bis vor kurzem noch auf ITF-Turnieren gespielt und war froh, überhaupt hier ins Hauptfeld gekommen zu sein über die Qualifikation, hat sich dann aber durchgekämpft. Iga Świątek, über die wissen wir, dass sie ein großes Talent ist, spätestens seit ihren Erfolgen bei den Juniorinnen. Aber auch für sie war es das erste Halbfinale in einem Grand-Slam-Turnier. Einer Spielerin hat man es angesehen, dass es das erste Halbfinale ist, einer anderen hat man es nicht angesehen. Iga Świątek zieht durch ein 6:2, 6:1 gegen Nadia Podorowska ins Finale ein und es war zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Weise gefährdet und Iga Świątek hat gezeigt, dass sie auf größere Bühnen gehört und sie hat jetzt insgesamt erst 20 Spiele abgegeben, 23 Spiele abgegeben in diesem Turnier. Das ist eine unglaublich beeindruckende Leistung von ihr.
Ja, ein bisschen Nadal-esque natürlich. Ja. Oder Justinesque, irgendwie so. Also es ist ein sehr beeindruckendes Auftreten. A, gegen natürlich ganz verschiedene Arten von Gegnerinnen und B, auch nicht gegen die allerschlechtesten Gegnerinnen. Ich meine, sie hat auf dem Weg ins Finale die letzten beiden oder die Finalistin des letzten Jahres besiegt in Form von Wondrouschewa und Halep. Also da hat sie wirklich nicht die schlechtesten Sandplatzspielerinnen besiegt und in den letzten beiden Runden hat sie die Nerven behalten. Und sie hat heute ein sehr hohes Niveau gespielt, hat am Ende fast doppelt so viele Punkte gemacht wie Podorowska. Es hat sich nicht angefühlt, finde ich, wie ein absoluter Abschuss, auch weil es am Ende 69 Minuten, glaube ich, waren. Und weil es jetzt kein komplettes Überrollen war, aber Świątek hat alleine durch ihre Vorhand hier ein Niveau hingelegt, an das natürlich sehr schwer heranzukommen ist von jeder Gegnerin. Und für Podorowska hat man dann gesehen, okay, das sind noch zwei Sprünge zu viel. Und so gut und solide zum Beispiel ihre Vorhand gegen die Gegnerin der letzten Runden aussah, so sehr musste sie dann hier doch zurückstecken gegen eine Świątek.
Ich will auch das gar nicht in Abrede stellen, dass Podorowska hier eventuell dass sie hier ein gutes Match gemacht hat. Sie war letzten Endes chancenlos und sie hat manche Spiele dann wirklich dann auch offen gestalten können. Sie hat 27 Punkte weniger gemacht als Iga Świątek. Da sehen wir, dass es eine klare Geschichte war und trotzdem Podorowska hat hier alles Mögliche versucht, um in irgendeiner Weise in diesem Spiel drin zu bleiben. Sie hatte 70% erste Aufschläge, das war in Ordnung, aber sie hat nach dem ersten Aufschlag halt auch nur 42% ihrer Punkte gemacht und das ist halt viel zu wenig und Iga Świątek hat heute sowas von natürlich, sowas von selbstverständlich gespielt und hat Vorhandwinner um Vorhandwinner gespielt. Wir haben gestern noch drüber gesprochen, dass Iga Świątek dann doch eher eine eher unübliche Vorhandtechnik hat, dass das vielleicht noch nicht alles so eingeschliffen ist. Aber Świątek hat hier schon das Niveau bewiesen, um alle Gegnerinnen, die sie bislang hatte, hier in die Schranken zu weisen. Und ich habe es gerade eben gesagt, 23 Spiele hat sie erst abgegeben. Damit ist sie bei den French Open fünfter Stelle. Marie Pierce hat 1994 bis zum Finale 10 Spiele abgegeben. 88 hat Steffi Graf 20 Spiele bis zum Finale abgegeben. 2013 Serena 21 Spiele und 1975 Chris Evert 22 Spiele. Das ist eine sehr, sehr illustre Gesellschaft, in der sich Iga Świątek befindet. Natürlich müssen wir das Sternchen dran machen, dass hier nicht alle Spielerinnen dabei waren und dass das ein besonderes Turnier ist, dass das nicht im Mai stattgefunden hat etc. Aber die Art und Weise, wie Iga Świątek hier in diesem Match vorgegangen ist und wie sie im gesamten Turnier vorgegangen ist, da hat man gar nicht so viele Hüte, die man ziehen möchte.
Ja, und ich würde hier wirklich zwei Schläge herausstreichen. Das eine ist der Return. Sie war, das hat sie ja auch das ganze Turnier gezeigt, da ja unglaublich konzentriert. Sie hat ja kaum Lücken drin gehabt in der Performance gegen den Aufschlag ihrer Gegnerin und zeitgleich natürlich die Vorhand. Also ich meine, Podorowska, das hat man gesehen, hat eine relativ klassische Vorhand. Ich würde sagen, da war dann auch der Vorteil gegen Svitolina, dass sie da einfach sich den Platz mit genug Spin immer wieder öffnen konnte. Aber Świątek hat es ja genommen und hat ihre Freunde überall untergebracht. Sie kann die ja cross gehen, also sie kann die Inside-Out gehen, sie kann die Linie entlang gehen. Sie hat die Vorhand von Porosche genommen, hat selber darauf Frontwinner geschlagen, sie hat die Rückhand attackiert. Sie konnte von überall nehmen und hat es ganz klassisch, und die Vorhand ist ja so ein bisschen der klassische Sandplatzschlag, hat es darüber dominiert. Und hätte sie eine etwas höhere Aufschlagsquote gehabt, hätte sie unter Umständen das noch klarer für sich entscheiden können. Wenn man nachher auf die Statistik guckt, hat sie das Match ganz klar in den kürzeren Punkten entschieden. 30-17 bei 0 bis 4 Schlägen, 25-12 bei 5 bis 8 und dann 6-5. Also quasi ausgeglichen bei den wenigen Rallyes, die es mit mehr als 9 Schlägen gab. Aber das ist natürlich die hohe Kunst des Tennis, in diesen kurzen Ballwechseln so davon zu ziehen, wie sie es hier gemacht hat. Und ja, sie war heute so ein bisschen Teil, wir erinnern uns gleich noch über das zweite Match, aber Teil einer Zeitenwende. Denn zum ersten Mal, wenn ich es richtig sehe, haben wir zwei so junge Spielerinnen oder aus dieser Generation in einem Finale gegeneinander spielen bei einem Grand Slam. Beide zusammen, beide Finalistinnen dürften ungefähr so alt sein wie Serena Williams. Und das wirkte heute schon eben, als sei dort eher eine 30 als eine 19-Jährige auf dem Platz gewesen.
Das ist in der Tat erstaunlich, wie Iga Świątek hier aufgetreten ist. Und du hast es gesagt, das ist vielleicht eine Zeitenwende. Wir sprechen gleich noch über Sofia Kenin. Aber das ist ja, wir erleben ja eigentlich quasi jedes Jahr eine neue Zeitenwende. Wir haben Bianca Andreescu erlebt. Wir haben Naomi Osaka erlebt. Wir haben so viele Spielerinnen erlebt, die den älteren Spielerinnen, den gesetzten Spielerinnen das Leben so schwer machen. Und wir haben ja eine unfassbare Dynamik hier in diesem Damentennis, dass wir letztes Jahr noch so uns über Bianca Andreescu unterhalten haben, dass sie ja vielleicht eine neue Dominatorin des Tennis sein könnte. Jetzt ist sie leider verletzt seit einem Jahr durchgehend. Aber dann mangelt es nicht an neuen Gesichtern, sondern das WTA oder die WTA produziert dann einfach neue Namen. Und Iga Świątek ist so eine von diesen neuen Namen. Und es ist quasi ausgeschlossen, dass das hier ein One-Hit-Wonder von ihr ist. Dafür hat sie einfach zu sehr bei den Juniorinnen schon überzeugt und dazu macht sie einen viel zu erwachsenen Eindruck in ihrem Spiel, was sie jetzt schon hat. Und das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert beim Damentennis.
Ja, ich würde sagen, es ist ausgeschlossen, dass diese Generation auch ein One-Hit-Wonder ist. Ja. Wenn wir jetzt mal wirklich so ein bisschen über die letzten Grand-Slam-Finals gucken, wir hatten bei den Australian Open Kenin, jung, glaube ich, damals noch 20, gegen Muguruza natürlich schon ein bisschen älter. Wir hatten Serena gegen Andreescu, letztes US Open. Wir hatten in Wimbledon letztes Jahr, ja, da hört es schon auf mit meinem Gedächtnis, aber wir hatten bei dem French Open, Vondrouge war auch so jung, gegen Barty kann man sagen, okay, auch sehr jung, vielleicht war da schon die Zeitenwende. Aber ich glaube, was wir jetzt hier gesehen haben, das wird eher die neue Normalität werden, dass die Grand-Slam-Titel unter den jetzt, wenn man Goff mit reinnimmt, 16- bis 23-Jährigen, also die jetzt 16 bis 23 sind, verteilt werden, als jetzt unbedingt in der Generation Kerber aufwärts. Nicht ausgeschlossen, dass da noch Grand-Slam-Titel abfallen, nicht ausgeschlossen, dass Muguruza oder Halep hier noch mit reinstechen. Aber es ist schon sehr beeindruckend, welche Gruppe sich da zusammengetan hat, um das Damentennis zu erobern. Und da sind noch ein paar dabei, die noch gar keine Grand-Slam-Finals erreicht haben, denen man es aber auch zutrauen kann.
Wimbledon 2019 war die Ausnahme, die die Regel bestätigt, als Simona Halep gegen Serena Williams gewonnen hat. Und wir die einzige von dieser New Gen hatten mit Karolina Muchova im Viertelfinale. Ansonsten Barbora Strizova im Halbfinale, Serena Williams, Elina Svitolina und Simona Halep. Das war tatsächlich dann der Ausreißer in die alten Zeiten. Ansonsten, was du gesagt hast, es ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Wir erleben halt bei jedem Turnier im Moment eine andere Spielerin. Nadia Podoroska, ob sie nochmal ein Halbfinale erreicht, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Zu random sah jetzt dieses Turnier für sie aus und wir haben immer mal wieder Spielerinnen, die ein Halbfinale erreichen und die dann das nicht wiederholen können. Ich wünsche ihr alles Gute und sie hat ein tolles, ansehnliches Spiel. Wie gesagt, das ist vielleicht fraglich, bei Iga Świątek bin ich mir da deutlich sicherer.
Ja, also für mich wirkt sie eher wie eine, die wir die nächsten 5 bis 10 Jahre immer mal wieder so in Palermo oder in Lugano, so in der Preisklasse von Sandplatzturnier sehen werden. Und das ist nichts Schlechtes. Ich meine, auf sowas hat eine Medina Garrigues zum Beispiel ihre ganze Karriere aufgebaut. Mhm. Und die hat eine sehr gute Karriere gehabt. Ich denke, um nochmal ein Halbfinale hier zu erreichen, wird sie wahrscheinlich eine günstige Auslosung brauchen oder noch einen ziemlichen Leistungssprung in ihrem Tennis. Denn ich glaube, am Ende ist es dann doch nicht schlagkräftig genug, um sich da dauerhaft oben zu etablieren, auch wenn die Vorhand beeindruckend ist. Aber sie wird eben das Problem haben, dass wenn um die Grand Slam-Titel ja, gestritten wird oder gespielt wird in den nächsten Jahren und dann eben diese ganze Gruppe von Swiatek über Andreescu, über Barty etc., die haben doch ein noch kompletteres Spiel und gegen eine von denen würde sie wahrscheinlich ausscheiden. Aber wenn es jetzt gut für sie läuft und wenn jetzt natürlich auch Corona nicht in den Weg kommt, dann denke ich, wird sie die Punkte dieses Turniers nutzen können, um sich dann über die kleineren Sandplatzturniere erstmal fest in 100, Top 100 zu etablieren. Und da sollte dann für sie in den nächsten Jahren noch einiges gehen.
Iga Swiatek ist die erste Finalistin gewesen heute. Sie hat gegen Nadia Podorowska ganz klar in zwei Sätzen gewonnen. Das zweite Spiel war hochunterhaltsam und man konnte sich das richtig, richtig gut angucken. Sofia Kenin gegen Petra Kvitova. Es waren widrige Bedingungen. Es hat sehr, sehr gestürmt auf dem Platz. Und eigentlich ist das dann so ein kleiner Vorteil immer für die Powerhitterinnen, die durch so einen Platz durchschlagen können, die auch durch solche Bedingungen durchschlagen können und die nicht so darauf angewiesen sind, dass ihre Stops, dass ihre Slices dann über das Netz drüber gehen und nicht in irgendeiner Weise verweht werden. Sofia Kenin kann auch Power hitten, nicht in der Form, wie es Petra Kvitova tut, aber Sofia Kenin hat heute andere Qualitäten gezeigt in diesem Match gegen Petra Kvitova und hat mit 6-4 und 7-5 gewonnen. Und mich hat Sofia Kenin heute in der Form beeindruckt, dass sie von diesem Powerhitting von Petra Kvitova, ja, am Anfang so ein ganz kleines bisschen überrascht war vielleicht, aber sofort eigentlich auf dieses Gaspedal gedrückt hat und vor allen Dingen beim Return immer wieder Petra Kvitova einen anderen Ball gegeben hat. Mal war es ein Stopp-Versuch, der zwei oder dreimal wirklich geglückt ist. Mal hat sie mit Slice zurückgebracht, mal hat sie den zweiten Aufschlag angegriffen und Petra Kvitova hat zwei Sätze lang nicht in dieses Spiel gefunden, um ihr eigenes Spiel durchzusetzen. Kenin hat sich am Ende meiner Meinung nach verdient durchgesetzt mit 6-4 und 7-5 und steht jetzt nach den Australian Open 2020 wieder im Finale eines Grand Slam Turniers. Und auch das gebe ich offen zu, damit habe ich nicht hier auf dem Sand in Paris gerechnet. Du?
Nö. Also ich weiß nicht, wo wir sie in unserer Vorschau getippt hatten, wahrscheinlich ins Finale. Zwei, drei Sachen, die auffallen. Es war natürlich unglaublich, wie viele der Break-Chancen sie von Kvitova abwehren konnte. Ja. 2 von 12 am Ende die Bilanz für Kvitova, 4 von 5 für Kenin. Wenn man auch guckt, Kenin hat am Ende die kurzen Ballwechsel verloren gegen Kvitova. Wenn man alles von 0 bis 8 Schläge zusammenzählt, hat sie quasi 2 Punkte Rückstand gehabt, hat sie dann am Ende über die längeren Ballwechsel gewonnen. Und ich glaube, das unterstreicht so ein bisschen auch, was du gesagt hattest. Sie ist ja dahingehend bemerkenswert, dass nicht der eine Schlag heraussticht, aber sie kann halt vieles auf hohem Niveau. Und sie, ja, wenn wir uns alleine angucken, mit der Rückhand hat sie heute wieder den einen oder anderen sehr beeindruckenden Winner gehabt und vor allem halt auch sehr viel Power gegen die Power von Kvitova gesetzt. Sie ist dann halt in der Lage, dann nimmt sie halt eine Cross-Court-Vorhand von Kvitova und macht daraus noch einen spitzeren Winkel auf die Vorhand zurück von Kvitova und Kvitova bewegt sich nicht so gut wie Kenin und dann ist der Ball im Aus oder sie setzt den Stoppel ein oder sie retourniert. Sie hat einen guten Aufschlag für ihre Größe und es sind diese Feinheiten, die ihr Spiel, wenn man die alle zusammensetzt, was Besonderes machen. Und es sticht nicht sofort ins Auge, aber es ist eben auch keine Schwäche drin. Und das ist dann zwar der Unterschied zu Podoroska, die vielleicht noch nicht ganz rund ist. Und Kenin ist schon ganz rund. Und dazu diese Nervenstärke, in den entscheidenden Momenten heute wirklich da zu sein und auch nachdem sie zum Beispiel ja das Break abgibt, als sie das Match aufschlägt, sie ist sofort wieder da, holt sich den Aufschlag von Kvitova. Das war ein sehr, sehr enges Match, aber ich würde mit dir gehen, es war ein verdienter Sieg von Kenin.
Auch wir haben uns anfangs mit Kenin schwer getan. Das können wir ja dann auch hier dann einmal zugeben, dass das wir auch das nicht so richtig fassen, nicht so richtig greifen konnten, wie Sofia Kenin ihre Gegnerinnen besiegt. Wir haben jetzt ein deutlich besseres Bild inzwischen, dadurch, dass wir sie so häufig dann auch gesehen haben und dadurch, dass wir sie so häufig in diesen größeren Matches dann jetzt auch gesehen haben. Und das, was sie heute gemacht hat, was du gesagt hast gerade, im zweiten Satz schlug sie bei 5-4 aufs Match auf und Kvitova hatte bis dahin Breakchancen, aber immer wieder hat sich Kenin aus diesen Situationen rausbefreit. Und in diesem Spiel war es dann so, dass sie 0-40 sofort zurücklag, nach drei ganz kurzen Punkten. Dann holt sie den Ball zum 15-40, aber gibt dann das Spiel ab. Kvitova denkt sich in dem Fall, jetzt habe ich sie. Cannon ärgert sich 3 oder 4 Sekunden darüber, geht an die Grundlinie und schweißt den nächsten Return wieder in die Ecke und holt sich den ersten Punkt sofort wieder und holt sich dann auch sofort wieder das Break. Und das ist eine Qualität, die vielleicht gar nicht so viele Spielerinnen haben, dieses, worüber ja häufig auch gesprochen wird, dieses ganz kurze Gedächtnis, was Spielerinnen und Spieler haben müssen, um den letzten Punkt abzuhaken, um wieder sich auf den nächsten Punkt zu konzentrieren. Und das scheint Cannon, für mich scheint sie das in einer extraordinären Art zu haben.
Das hat sie natürlich auch gemeinsam mit Maria Sharapova.
Zum Beispiel.
Da ist sie viel verglichen worden und stimmt nicht immer, abseits natürlich der Herkunftsgeschichte. Aber was Sharapova ausgezeichnet hat, und da war es natürlich auch einfach immer zu sehen, indem sie ihren Rücken dem Spielgeschehen zugedreht hat in den Pausen und sich wirklich auf den nächsten Punkt konzentriert hat, das kann Cannon auch. Und das ist eine Fähigkeit, die, ja, wenn man mal wahrscheinlich so auf die größten Sportler und Sportlerinnen aller Zeiten guckt oder die auch aktuell unterwegs sind, das haben sie quasi alle gemeinsam, dass sie einfach die Vergangenheit sein lassen können und realisieren, das Einzige, wo sie was ändern können, ist jetzt in der Gegenwart. Und das ist unglaublich schwer. Da arbeiten sich Philosophien und Religionen und was weiß ich wer dran ab, genau das hinzubekommen. Und den allermeisten von uns gelingt es nur schwerlich. Und dann kommt halt so jemand daher, die ein großes sportliches Talent hat, die technisch eine gute Spielerin ist, aber die da halt eine herausragende Fähigkeit hat. Und dann nutzt sie das gegen eine viel erfahrenere Kvitova, die den Power-Vorteil hat. Aber sie kocht sie halt dann doch in den entscheidenden Situationen ab. Und das war eine beeindruckende Leistung. Und es unterstreicht natürlich, dass wir sie jetzt endgültig zu dieser Gruppe zählen müssen, die wir gerade schon benannt haben. Einfach, weil sie gezeigt hat, dass sie in den widrigsten Umständen, unter den unschönsten Vorbereitungsumständen, wo sie 0-6-0-6 in Rom verliert, dann trotzdem hierher kommt und die Gegnerinnen am Ende dann eben doch rausnimmt. Und wenn sie jetzt den zweiten Grand-Slam-Titel gewinnen sollte, ihren zweiten am Samstag, hat sie genauso viele wie Kvitova. Würde man auch so nicht annehmen, hätte man Anfang des Jahres wohl auch nicht erwartet.
Und sie ist erst 20 oder 21 Jahre alt. Also was mich zwischendurch auch wieder amüsiert ist, wenn sie einen Winner schlägt, regt sie sich noch über den Punkt davor auf, der vielleicht ein Fehler gewesen ist. Und dann kann sie aber trotzdem sofort wieder abschalten und umschalten und den nächsten Punkt machen. Ein Wort noch zu Petra Kvitova. Die hat heute fehlerhaft gespielt und sie hat gerade im ersten Satz relativ früh 2 Breaks kassiert, ein Break ist sie dann immer noch hinterhergelaufen und trotzdem wird sie sich am Ende sagen, war ein Halbfinale bei den French Open, eigentlich nicht mein Lieblingsturnier, ich brauche es anders, das waren widrige Bedingungen. Ich glaube, Petra Kvitova wird hier auch zufrieden abfahren von diesem Turnier.
Ja, ich meine, sie ist immer noch in der Verlosung drin, wenn es darum geht, Grand Slam Titel zu holen und denke, das ist für sie das Ziel. Natürlich wäre es auch nochmal schön, die Nummer 1 zu werden, ist aber vermutlich eher unrealistisch. Also wird es darum gehen, noch einen Grand-Slam-Titel zu holen. Ob sie das schaffen wird, dafür wird sie eben 7 gute Matches am Stück brauchen. Und es gibt da so eine junge Generation, die sich dem entgegenstemmt. Gucken, ob sie es schafft. Das war unter Umständen ihre beste Chance. Aber ich glaube, wir dürfen sie auf keinen Fall abschreiben.
Irgendwo in Wimbledon wird es nochmal ein Turnier geben, wo sie mit vorne dabei sein kann, glaube ich.
Wobei das Erstaunliche ist, seit ihrem letzten Wimbledon-Einzug, Wimbledon-Sieg, war sie, glaube ich, nicht mal mehr im Viertelfinale. Ich müsste es nochmal nachgucken, aber ich bin mir recht sicher, dass das der Fall ist. Also Petra Kvitova ist in den letzten Jahren erstaunlicherweise bei den Hardcore-Grand Slams und hier bei den French Open besser gewesen als in Wimbledon. Und das würde man ja so auch nicht erwarten, weil man sie natürlich immer damit verbinden wird, dass sie in Wimbledon gewonnen hat. Ja, ich habe geschaut, seitdem sie 2014 gewonnen hat, einmal die vierte Runde erreicht 2019, ansonsten in der zweiten, ersten oder dritten Runde raus.
Tja, also Petra Kvitova hier im Halbfinale raus. Wir erleben das Match zwischen Sofia Kenin und Iga Świątek. Wir werden morgen nochmal ein bisschen mehr darauf eingehen, auf dieses Damenfinale, auf das Finale von Iga Świątek und Sofia Kenin. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil das ist so ein bisschen, ja, ist auch ein bisschen Clash of Styles, oder?
Ja, also ich glaube, wir können ein gutes Match dort bekommen, weil Świątek ist eben wirklich in der Lage, alles über die Vorhand im Moment zu regeln, hat diesen sehr guten Return. Aber wir haben heute gesehen, wie Cannon wirklich, ja, wie auf Rollen da hinter der Grundlinie hin und her fährt und alles rausholt und die Winkel reinlegt. Und das ist ja zum Beispiel etwas, da hatten wir nach dem Match zwischen Halep und Świątek drüber gesprochen, dass Halep nicht in der Lage war, den Court mal richtig breit zu machen gegen Świątek. Und dann mal gucken, wie reagiert Świątek, wenn sie in die Situation gebracht wird. Wir werden es wahrscheinlich am Samstag herausfinden. Und wir können auch davon ausgehen, dass Cannon das Match nicht einfach abgeben wird an Świątek.
Eins muss ich noch mal gerade sagen. Mary Pierce hat 1994 10 Spiele auf dem Weg zum Finale abgegeben. Das ist, ich habe es nochmal nachgeguckt, gegen Nicole Provis damals 6-1, 6-0. Zweite Runde gegen Bentivoglio 6-0, 6-1. Dann gegen Laurie McNeil 6-0, 6-0. Gegen Amanda Couzier 6-1, 6-1. Gegen Petra Ritter aus Österreich 6-0, 6-2. Gegen Steffi Graf 6-2, 6-2 im Halbfinale. Dann hat sie gegen Arantxa Sánchez Vicario verloren 4-6, 4-6. Aber was für ein Weg. Das ist ja, da hat sie ja, das ist ja eine Spur der Verwüstung hinter sich liegen gelassen.
Ich meine, das war das Erstaunliche an Pierce. Sie hat vielleicht so 5, 6, 7 Mal in ihrer Karriere so eine Spur der Verwüstung hinterlassen, aber ansonsten war sie halt nicht so häufig gesehen, wenn es darum ging, die Titel zu verteilen. Und ich meine, sie ist ja wirklich ein irgendwie so ein bisschen Inbegriff des 90er Jahre Damen-Tennis, bringt alles mit von ja diesem Zeitenwechsel, den wir damals auch in dieses Power-Tennis sahen, bis hin zur tragischen Geschichte mit ihrem Vater, ja. Noch so einer, der ja quasi sein Kind missbraucht hat. Hinzu, sie war ja dahingehend auch spannend, sie war ja eigentlich eine Kanadierin, glaube ich, mit amerikanischem Vater, die aber eine französische Mutter hatte, dann für Frankreich gespielt hat, schon des Französischen mächtig, aber jetzt nicht höchst eloquent oder zumindest nicht so eloquent wie im Englischen. Es war halt auch ein bisschen umstritten unter den Franzosen und Französinnen damals und ja, es war immer was los um sie.
Ja, absolut. Das habe ich gerade eben nochmal bei Wikipedia nachgeguckt, weil ich dachte, Alter, 10 Spiele in sechs Matches. Junge, Junge, Junge. Also das war damals, wie gesagt, eine Spur der Verwüstung, die Marie Pierce hinter sich gelassen hat bei dem Turnier 1994. 23 Spiele hat Iga Świątek verloren und das ist schon beeindruckend, wie es kaum beeindruckender sein kann. Das waren die beiden Damen Einzel. Wir haben allerdings heute auch zwei Herren Doppel erlebt, die Herren Doppel-Halbfinals. Und da sind Kevin Kravitz und Andreas Mies ins Finale gekommen. Sie haben gegen Wesley Kohlhoff und Nikola Mektic mit 6-3 und 7-5 gewonnen. Und ich habe beide Matches gesehen. Das hier und das Achtelfinale in Hamburg. Das war morgens um 10 war das Spiel in Hamburg und dabei haben die vier schon im Achtelfinale gegeneinander gespielt. Und damals war auffällig, Kravitz und Mies kriegen keinen Zugriff auf die Return-Spiele, auf die Aufschlagspiele von Kohlhoff und Mektic. Da gab es nur einen Break für Kravitz und Mies und mussten sie dann sofort wieder abgeben. Andreas Mies war bei eigenem Aufschlag immer unter Druck und Kohlhoff und Mektic haben da 7-5, 6-3 oder 6-3, 7-5 gewonnen. Und mit dem gleichen Ergebnis ging es heute für die Deutschen aus. Und sie haben sofort im ersten Spiel einen Break geholt. Da hatten sie 8 Breakbälle, konnten den 8. Breakball nutzen. Und dann haben sie eigentlich nicht mehr zurückgeguckt und haben mit 6-3 und 7-5 gewonnen. Im zweiten Satz reichte ihnen das Break bei 6-5. Kravitz und Mies. Anfang des Jahres habe ich gedacht, nach ihrer Erstrundenniederlage bei den Australian Open, naja, wenn das nur dieses eine Turnier gewesen war, plus das Halbfinale bei den US Open, sie werden immer drauf zurückgucken können und sagen, sie sind Grand Slam-Sieger. Und vielleicht war das ja nur das One-Hit-Wonder. Es ist jetzt das dritte Halbfinale bei Grand Slam-Turnieren innerhalb von knapp 20 Monaten. Wir haben gestern darüber gesprochen, sie können so Heiß-Kalt-Spieler sein. Das heißt, bei Turnieren, bei ATP-Turnieren ist zwar zwischendurch auch schon mal in der zweiten Runde Schluss, aber bei diesen Turnieren scheinen sie wirklich immer da zu sein. Sie haben Marius Skupski im Viertelfinale besiegt, jetzt Kohlhoff-Mektic, zwei absolute Weltklasse-Doppel und stehen völlig verdient im Finale. Das ist schon eine starke Leistung, wie die Kravitz und Mies hier abliefern.
Ja, um nochmal auf deinen Punkt zurückzukommen, ich war ja Anfang des Jahres, das erscheint uns viele Jahre her, aber Anfang des Jahres beim ATP Cup und die große Geschichte ja damals Alexander Zverev mit seinen was waren das, Auftritte, lustlos oder hat es nicht hinbekommen, also es war ja das große Drama um ihn in Brisbane, wo er sich mit seinem Vater gestritten hat und Boris war beleidigt und überhaupt, aber all das hat überschattet, dass es wirklich bei Kravitz und Mies auch nicht so gut lief und es hat jetzt keiner on the record, also quasi offiziell an die Presse was gesagt, aber wenn man sich so ein bisschen umhört im Umfeld, dann alle so, naja, also das sind wir aber noch relativ weit von unserer Form aus dem letzten Jahr hier entfernt, oder? Die Herren. Und dann haben sie ja in Australien auch nicht unbedingt überzeugt. Und es wäre natürlich sehr spannend gewesen, was passiert wäre, wenn die Saison normal weitergegangen wäre. Aber jetzt hier bei den French Open so zurückzukommen, sich als French Open Könige erstmal zu etablieren, wenn sie hier zwei Titel hintereinander gewinnen. Meine Güte, schaffen auch nicht alle Doppel. Das wäre schon eine ganz schöne Ansage. Und dann wäre natürlich irgendwie wirklich spannend, wie wir ab jetzt ihre Karriere betrachten. Sind sie denn wirklich eben immer diejenigen, die 5 bis 10 Mal im Jahr was rausreißen? Oder sind sie damit dann in der Lage, sich wirklich als eins der besten Doppel im Touralltag auch zu etablieren.
Ich hatte sie gefragt, als ich in Hamburg war, da waren sie nach ihrer Niederlage, waren sie in der Pressekonferenz und ich hatte sie noch gefragt, fahrt ihr jetzt dadurch, dass ihr keine Punkte verteidigen müsst, fahrt ihr jetzt ein bisschen mit weniger Druck hin? Und dann haben sie gesagt, nee, da achten wir überhaupt nicht drauf. Wir möchten hier wieder gut aussehen, wir möchten hier wieder ein gutes Turnier abliefern und wir müssen zusehen, dass wir Matches gewinnen. Und ich glaube tatsächlich, dass es so ein bisschen weniger Druck war, weil diese Weltrangliste eingefroren ist, weil sie bis nächstes Jahr im Mai sich um diese Punkte keine Gedanken machen müssen. Und auf einmal funktioniert das wieder. Im ersten Match haben sie so ein bisschen noch gewackelt, aber dann von da an ist es eigentlich ein ziemliches Cruising gewesen. Ich habe jetzt jedes Match von den beiden gesehen und es sieht in jedem Match so ein ganz kleines bisschen leichter aus. Und vielleicht war es ja wirklich so ein bisschen, dass so ein bisschen dieser Druck von den Schultern abgekommen ist. Wir können dieses Turnier spielen, wir möchten unsere Punkte aus dem letzten Jahr behalten, wir bleiben oben in diesen Regionen erstmal. Und vielleicht hat das ja wirklich ein bisschen Druck genommen.
Ja, und dann sicherlich auch, dass die Doppelwettbewerbe hier am Ende wahrscheinlich noch ein bisschen stiefmütterlicher behandelt worden sind, ja, als jetzt sonst. Also sie sind ja jetzt hier nicht mit der riesigen Öffentlichkeit auch konfrontiert worden. Ich meine, im Moment fühlt sich an, als seien noch 200 Leute täglich irgendwie bei den French Open, was natürlich an den Umständen liegt. Und ich kann mir vorstellen, dass das hat durchaus auch nochmal geholfen, als wenn sie jetzt auf einmal für jedes ihrer Matches so große Aufmerksamkeit bekommen würden.
Kravitz-Mies treffen jetzt auf Bruno Soares und Marte Pavic. Die waren auch schon bei den US Open im Finale, haben damals gegen Marte Pavic und gegen Nikola Mektic und Wesley Kolow gewonnen. Pavic Soares haben heute gegen
Cabal Ferrar.
Gegen Robert Ferrar und Juan Sebastian Cabal gewonnen mit 7-6 und 7-5. Und ich hatte die kompletten zwei Sätze das Gefühl, ja, irgendwann machen Cabal Ferrar das Break und zack, gewinnen Pavic Soares. Das ist natürlich Cabal Ferrar, Pavic Soares, Kolow, Mektic, Kravitz-Mies. Das sind alles vier Weltklasse-Doppel. Und da muss dann die Tagesform entscheiden bei diesen vier. Da ist wenig, was diese vier Doppel unterscheidet. Aber ich hatte tatsächlich zwei Sätze lang das Gefühl, dass Cabal Ferrar schon irgendwann dieses Break machen werden. Ja, und das einzige Break haben Pavic Soares gemacht und haben am Ende diesen Finaleinzug gehabt. Das war ein sehr unterhaltsames Doppel. Und es zeigt dann im Moment dann auch, wie eng es da oben ist bei diesen Doppeln, dass wir 8 oder 10 Doppel haben, die eigentlich jedes Turnier gewinnen können.
Ja, und auch für Cabal Ferrar, sehr langes Jahr, war da nicht die Dopingsperre am Anfang des Jahres für, was, Ferrar oder Cabal, kannst du dich noch erinnern?
Es war für Ferrar.
Und jetzt ist er auch wieder da, die Geschichte hat sich geklärt, sagen wir mal so, oder aufgeklärt. Und Pavic Soares, das sind natürlich auch, gerade Soares, jemand, der ewig schon dabei ist und der ja auch in New York interessanterweise sehr involviert war in der ganzen Geschichte um diese neue Spielergewerkschaft. Er steht eher dieser älteren Fraktion um Nadal, Federer, Kevin Anderson nahe. Also er ist nicht unbedingt für das Aufbrechen des Spielerfeldes und da schien er mir sehr mit beschäftigt zu sein und dann beeindruckend, dass er hier seinen vierten Frühling oder so am Ende schon wieder hat.
Ja, Marte Pavic 2016 mit Laura Siegemund damals das Mixed gewonnen bei den US Open und seitdem dann auch noch ein paar Doppeltitel hinzugefügt. Haben wir noch was? Nee, haben wir nicht. Morgen geht es um 14.50 Uhr los mit dem Einzel. Keiner weiß, warum das morgen um diese Zeit beginnt, aber um 14.50 Uhr wird das morgen beginnen. Wir werden dann das erste Einzel erleben zwischen Diego Schwartzmann und Rafael Nadal und nicht vor 17 Uhr, Novak Djokovic gegen Stefanos Tsitsipas. Djokovic gegen Nadal, Finale?
Naja, spricht natürlich schon einiges dafür, dass es am Ende so kommt. Ich glaube, wenn wir morgen eine Überraschung sehen, dann eher bei Tsitsipas gegen Djokovic, dass Tsitsipas das doch irgendwie gewinnt. Nadal gegen Schwartzmann, ich glaube tagsüber, wenn es nicht so, wenn die Umstände eben noch nicht so ganz so kühl sind, wie jetzt zum Beispiel beim letzten Match von Nadal, dann sehe ich ihn doch schon recht klar vorne. Ich denke, er entscheidet das in 3 oder 4 Sätzen für sich. Bei Djokovic, glaube ich, könnte es knapper werden, aber ich meine, man muss ihn, nachdem er quasi ungeschlagen ist in diesem Jahr, muss man ihn als Favoriten sehen.
Ja, und vielleicht haben wir dann Djokovic und Nadal am Wochenende, am Sonntag. Das Herren-Doppelfinale übrigens wird am Samstag nach dem Damen-Einzelfinale stattfinden. Das nochmal als kleiner Programmhinweis auf Eurosport wird das natürlich übertragen werden. Das war es für heute Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Da werden wir morgen natürlich wieder beide Spiele begleiten und die Damen-Doppel, die ab 11 Uhr losgehen. Die beiden Damen-Doppel-Halbfinale gehen ab 11 Uhr los und ab 14.50 Uhr geht's mit dem ersten Halbfinale bei den Männern los. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.